Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Hartmut Jäger zu Ihnen zum Thema Lebensfreude, Freude erleben unabhängig von äußeren Umständen. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Nehemia Kapitel 8, die Verse 8 bis 11, gelesen von Freddy Peter. Weiter hören wir noch das Lied »In Christus ist mein ganzer Halt«, gesungen und gespielt von der Gemeinde zusammen mit dem Musikteam mit Andreas Klinner, Michael Schuler, Sharon Meyer und Howard Roos. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ich möchte einige Verse aus Nehemia Kapitel 8 lesen, die Verse 8 bis 11. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin, esst Fettes, trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert.
Christus ist mein ganzer Halt, er ist mein Licht, mein Heil, mein Bild, der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm. Dass er geboren als Mensch geboren, Gott offenbart in einem Kind. Der Herr der Welt verlacht, verhöhnt und von den Seinen abgelehnt. Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Sohn Thank you.
Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle an Bord seid. Es gab vor Jahren einen Schlager von Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy. Ich weiß nicht, wer diesen Ohrwurm kennt. Der war in den Charts ganz schnell ganz oben, war aber auch genauso schnell wieder verschwunden, weil die Leute merkten, das ist billig, jemandem zu sagen, jetzt mach dir mal keine Sorgen, sei einfach glücklich. Und da bin ich so dankbar, dass die Bibel nicht oberflächlich mit dem Thema Freude umgeht, sondern uns tiefere Zusammenhänge aufzeigt. Und ich bin froh über diesen Bibelvers, den wir gerade gelesen haben, denn je nach Übersetzung macht uns dieses Bibelwort schon deutlich, Freude ist Schutz und Stärke. Ein Mensch, der froh und dankbar ist, der ist eben auch nicht so gefährdet, von neuen Ideen weggerissen zu werden vom Zentrum von Christus. Und von daher hat Freude für unser Glaubensleben eine ganz wichtige Bedeutung. Auf der anderen Seite sehen wir, Freude ist Pflicht. Wir, du und ich, wir sind verpflichtet, uns zu freuen. Also jetzt freu dich. Denn Gott sagt, freu dich, freut euch. Immer wieder finden wir diesen Imperativ. Also wir sind verpflichtet, uns zu freuen. Aber gleichzeitig sagt die Bibel auch, Freude ist Frucht. Und jetzt entspannt sich das Ganze wieder etwas. Denn Frucht kann man nicht machen. Ich habe noch nie einen Apfelbaum gesehen, der da steht und zittert und kämpft, dass Frucht entsteht. Frucht ist etwas, das entsteht aus intakten Beziehungen. Wenn die Nährstoffe fließen, gibt es schöne Früchte. Und genauso ist es in unserem Christsein. Wenn die Beziehung zu Christus, dem Grund aller Freude, da ist, dann ist Freude ein Ergebnis einer intakten Beziehung. Und das ist das Schöne am Christsein. In allen Religionen dieser Welt wird uns ja etwas auferlegt. Müssen wir bestimmte Dinge erfüllen? Werden Menschen unter Druck gesetzt? Aber im Christsein ist das herrlich entspannt. Wir sind verpflichtet, uns zu freuen, merken aber auf einmal, diese Pflicht können wir erfüllen, wenn die Beziehung zu Christus stimmt. Dann gibt es die Frucht der Freude. Im Galaterbrief wird das ja auch so namentlich genannt. Und dieser Zusammenhang Pflicht-Frucht macht schon deutlich, es ist nicht so ganz einfach mit der Freude. Und deshalb hat Martin Luther das auch mal so schön formuliert. Freude ist der Doktorhut des Glaubens. Ja, für Doktortitel muss man normalerweise hart arbeiten. In Deutschland sind diese Doktortitel etwas in Verruf geraten. Der ein oder andere wurde wieder aberkannt, weil man abgeschrieben hatte. Aber normalerweise muss man für einen Doktortitel hart arbeiten. Und von daher ist der Zusammenhang, den wir uns heute Morgen deutlich machen wollen, schon entscheidend wichtig, um diese göttliche Pflicht freudig erfüllen zu können. Nun bin ich so dankbar, dass der Brief, der am meisten von der Freude erzählt, 15 Stellen in einem 4-Kapitel-Brief reden von der Freude, dass dieser Brief nicht auf einer karibischen Urlaubsinsel entstanden ist oder auf einem wunderschönen Schweizer Berg, sondern in einem römischen Gefängnis. Und wir wollen mal den Philipperbrief aufschlagen. Diesen Brief schreibt Paulus aus schwierigen Lebensumständen, aus einem römischen Gefängnis, 10 Jahre nach Gemeindegründung. Und da finden wir Antwort auf die Fragen, wie kann ich denn Freude erleben, unabhängig von meinen Lebensumständen? Wie kann ich mich freuen, auch wenn es mir äußerlich dreckig geht? Wie kann ich mich freuen, auch wenn ich aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung eigentlich Angst haben müsste? Und ich las neulich eine Untersuchung in einem Buch, wie ticken die Deutschen? Ich darf es mal ein bisschen aus unserem Nachbarland erzählen, ja? Wie ticken die Deutschen? 10.000 Deutsche sind befragt worden von einem Meinungsforscher und man hat festgestellt, sie sind wütend, sie sind verunsichert. Es sind alles Anzeichen für eine Zeitenwende. Und wenn wir in die hohe Politik hineinschauen, dann merken wir, wir unterliegen rasanten Veränderungen und müssten eigentlich alles andere als Freude, als froh drauf sein. Aber wir Christen wollen uns freuen und Gottes Befehl erfüllen, freu dich. Denn es ist Christenpflicht. Paulus schreibt diesen Philipperbrief 10 Jahre nach Gemeindegründung. Und eigentlich ist das ja ein Dankesbrief. Paulus hat eine Gabe überbracht bekommen. Aber Paulus erfährt von dem Überbringer dieser Gabe, Epaphroditus, auch, dass es in Philippi Probleme gibt. Ich glaube, wie in jeder Gemeinde. Vielleicht in dieser großen Gemeinde nicht. Freddy, gibt es keine Probleme, oder? Läuft alles rund? Nein, es gibt überall da, wo Menschen sind, auch Probleme. Denn wo Menschen sind, da menschelt's auch. Und im Philipperbrief erkennen wir neben all dem Frohen, was wir uns gleich anschauen, auch drei Problemkreise. Kannst du dir leicht merken. Kapitel 1 Leid, Kapitel 2 Streit, Kapitel 3 Gesetzlichkeit. Leid, Streit, Gesetzlichkeit macht Paulus zu schaffen. Wir werden gleich sehen, wie Paulus das mit einbaut in seine Gedanken unter Leitung des Geistes Gottes und trotz dieser Schwierigkeiten große Freude da ist. Und ich lese mal aus dem ersten Kapitel den Vers 4 oder Vers 3, fangen wir mal an. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch allezeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Jetzt kommt die Begründung. Wegen eurer Teilnahme am Evangelium von ersten Tag an bis jetzt. Paulus freut sich, dass in Philippi trotz äußerer Schwierigkeiten, denn diese Christen wurden zum Teil verfolgt, Paulus musste aus der Stadt fliehen nach Gemeindegründung, diese Leute dran geblieben sind am Evangelium. Und das ist mein erster Gedanke. Echte Freude entsteht, wenn wir bei der Verbreitung des Evangeliums helfen. Ihr Lieben, es gibt nichts Schöneres, als Menschen diese Botschaft von Christus weiterzugeben. Ich hatte Anfang des Jahres meine erste Urnenbeerdigung bei uns im kleinen Ort Steinbach bei Haiger. Und ich weiß nicht, ob der Mann, der in der Urne lag, oder die Asche, die in der Urne lag, ein wirklicher Christ war. Aber die Angehörigen hatten mich gebeten, diese Beerdigungsfeier durchzuführen. Und es sind einige, die haben eigentlich mit Gemeinde und Christsein nicht so viel am Hut. Und dann durfte ich ihnen etwas sagen. Das möchte ich dir heute Morgen auch sagen. Was trotz Leid und Tod eben wegen des Evangeliums unsere Botschaft ist. Als Menschen leben wir alle dem Tod entgegen. Aber als Christen sterben wir dem Leben entgegen. Und das ist Evangelium. Und wisst ihr, das Evangelium hat ja einen Zauberbegriff, der allen Religionen dieser Welt fremd ist. Und dieser Begriff heißt Gnade. Und das Interessante ist, dass das Wort Gnade und das Wort Freude denselben Wortstamm haben. Kara Gnade, Karis, hat nichts mit Karies und Zahnschmerzen zu tun. Karis Freude, selber Wortstamm. Und da merken wir schon, die Grundlage unserer Freude ist tatsächlich die Gnade Gottes, das Evangelium. Und es gibt nichts Schöneres als Menschen, dieses Evangelium, diese Freudenbotschaft weiterzugeben. Paulus freut sich und wir sehen das in Vers 12. Da nimmt er Bezug auf seine Umstände. Er sitzt im Gefängnis, er leidet, er ist gefangen, kann nicht herumziehen und das Evangelium predigen. Aber er stellt fest, dass seine Umstände, negative Umstände, menschlich gesprochen negative Umstände, zur Förderung des Evangeliums dienen. Denn er merkt auf einmal, ich kann ja hier Menschen erreichen, die hätte ich als normaler Wanderprediger nie erreicht. Im ganzen Prätorium, also im Hof des Kaisers, in einer gewissen Oberschicht, wird das Evangelium bekannt. Und gleichzeitig merkt er, dass durch seine Fesseln, Vers 13, andere motiviert werden, auch das Evangelium weiterzugeben. Ich habe so den Eindruck, Paulus sitzt im Gefängnis in Rom und nun kommen die Brüder aus ihren Mauselöchern, die Schwestern, die Geschwister und sind bereit, das Evangelium weiterzugeben, trotz Druck, der von außen da ist. Also es gibt so viele negative Lebensumstände, aber wenn wir den richtigen Blick wie Paulus haben, stellen wir auf einmal fest, es trägt zur Förderung des Evangeliums bei. Und wenn wir dieses Grundanliegen haben, Gottes Wort weiterzugeben, Menschen die gute Botschaft zu verkündigen, dann werden wir trotz negativer äußerer Umstände immer einen Grund zur Freude sehen, weil wir merken, meine Umstände fördern das Evangelium. Und das ist das Wichtigste. Und gleichzeitig merken wir auch, wenn wir gemeinsam im Dienst stehen, gemeinsam das Evangelium weitergeben, das verbindet ungemein und ist eine ganz, ganz wichtige, schöne Grundlage, um wahre Freude zu erleben. Ich springe jetzt mal ins zweite Kapitel. Da finden wir nämlich einen weiteren wichtigen Gedanken. Ich habe ihn genannt, echte Freude entsteht, wenn wir dieselbe Gesinnung haben und die Gemeinschaft untereinander stimmt. Paulus nimmt im Grunde hier Bezug auf den Problemkreis Nummer 2, Streit. und greift das dann im 4. Kapitel nochmal auf und wird sehr konkret. Da schreibt er nämlich, die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Das finde ich übrigens hammerhart. Stell dir mal vor, ich würde jetzt hier sagen, die Maria und den Kurt ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben. Öffentlich. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Volltreffer gelandet. Aber stellt euch das mal vor, da wird der Brief von Paulus vorgelesen, vor dieser gesamten Gemeinde in Philippi. Und alle waren ja gespannt, was hat uns der Apostel mitzuteilen. Und dann hören auf einmal zwei Frauen ihren Namen. Ich glaube, die kriegten Sonny Birne. Das war ja peinlich, oder? Überaus peinlich. Wenn ich schon mal solche Peinlichkeiten in der Predigt bringe, sagt mir hinterher meine Frau, das war aber peinlich. Ja, es wäre sehr peinlich, wenn ich jetzt hier namentlich zwei ansprechen würde, aber Paulus tut das. Und wir müssen uns mal vorstellen, das steht in Gottes Wort. Für alle Ewigkeit stehen diese zwei Namen hier geschrieben, Evodia und Syntyche ermahne ich. Das ist unglaublich. Aber hier merken wir, wie wichtig es Paulus ist, dass wir dieselbe Gesinnung haben. Denn wenn die Gemeinschaft untereinander nicht stimmt, verlieren wir die Freude. Und vielleicht hast du das auch schon mal so erlebt, du hattest jahrelang eine gute Beziehung. Irgendwann kam Knatsch in diese Beziehung und bis heute ist das nicht vernünftig gelöst. Und jedes Mal, wenn du die Person heute siehst, geht die Klappe runter. Oder? Kennen wir alle, oder? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier beachten, was Paulus sagt. Es geht um dieselbe Gesinnung. Und er nimmt ja hier in Kapitel 2 Christus als das große Vorbild der wahren Gesinnung. Erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Freude hat also immer etwas zu tun mit unserer Grundeinstellung. Und Freude hat immer etwas zu tun mit unserem Denken. Gesinnung hat ja was mit dem Denken zu tun. Und was meint denn jetzt einerlei gesinnt sein? Bedeutet das vielleicht, dass alle das tun sollen müssen, was einer sagt? Ist interessant, wenn man sich das griechische Wort phroneo für gesinnt sein einmal anschaut, dann meint dieses einerlei gesinnt sein, dass wir die Blickrichtung gemeinsam auf Christus haben. Und dieses Gesinntsein ist keine Gefühlssache, sondern in erster Linie ein Willensentschluss. Wir wollen gemeinsam das Ziel ansteuern. Bei aller Unterschiedlichkeit gemeinsam das Ziel vor Augen haben. Und das, finde ich, ist ein wunderschöner Gedanke. Phroneo hat also immer die Richtung im Blick, worauf die Gedanken ausgerichtet sind. Unser Denken. Und für uns Christen bedeutet das natürlich, dass unser Denken auf Christus und die Verbreitung seiner Botschaft ausgerichtet ist, dass das unser Hauptziel, unser Anliegen ist. Und dass wir das gemeinsam vor Augen haben und dieses Ziel auch als Gemeinde nicht aus dem Auge verlieren. Und dieser Gedanke, dass Phroneo Gesinntsein immer das Wollen mit einschließt, ist für mich ein ganz wichtiger Gedanke geworden. Man wundert sich ja manchmal, dass so viele Ehen, auch christliche Ehen, zerbrechen. Und manchmal, wenn die Kinder aus dem Haus sind, so nach der Silberhochzeit, gehen manche Ehen kaputt. Und da fragt man sich, wie kommt das? Ich glaube, weil man heute in unserer postfaktischen Zeit viel zu viel auf Gefühl setzt. Die Gefühlsfrage ist ja sozusagen die Wahrheitsfrage geworden und nicht mehr den Willensentschluss vor Augen hat. Seht ihr mal, als wir uns das Ja-Wort gegeben haben 1979, da haben wir gesagt, wir wollen gemeinsam den Weg gehen. Und wenn es mal Schwankungen in unserer Beziehung gibt und es mal nicht so ganz schön rund läuft, da muss man sich doch immer wieder klar machen, wir haben uns ein Versprechen gegeben. Wir wollen gemeinsam unserem Herrn dienen und wollen gemeinsam den Weg gehen. Und wenn man dann weiß, es ist ein Willensentschluss und nicht nur eine reine Gefühlssache, dann trägt das ganz anders durch, als wenn man nur auf schöne Gefühle setzt. Das ist ein Willensentschluss. Und ich glaube, deshalb gehen so viele Ehen kaputt, weil man sich dessen gar nicht bewusst ist, dass es letztlich ein Willensentschluss ist und dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Und genau das meint dieses einerlei Gesinntsein. Ich habe mal den schönen Satz gelesen, Übereinstimmung mit Verstand hat mehr Bestand. Also Übereinstimmung mit Verstand, dass wir unseren Verstand einschalten und nicht nur die Gefühle verrückt spielen lassen, hat mehr Bestand. Das trägt durch. Und deshalb legt Paulus da so einen Wert drauf. Nun, wenn wir uns hier aus dem vierten Kapitel nochmal diese Stellen anschauen, dann sind das ja hier Leute, die haben mit Paulus am Evangelium gekämpft. Das waren also keine Neulinge, diese zwei Frauen, sondern die gehörten zur Gründergeneration der Gemeinde. Und das ist natürlich besonders brisant, wenn sich aus der Leitungsebene einer Gemeinde zwei nicht mehr verstehen oder die zur Gründung gehörten. Die waren schon 10 Jahre dabei und die muss Paulus ermahnen. Man fragt sich natürlich, was für eine Hilfe gibt er denn, neben der Ermahnung, seid mal einerlei gesinnt. Und er hat ja in Kapitel 2 schon vieles über diese Gesinnung gesagt, bevor er dann konkret auf die zwei zu sprechen kommt. Aber hier gibt er ihnen noch zwei Hilfen, die vielleicht für uns auch von Hilfe sein können. Er sagt, stehe ihnen bei, als rechter Gefährte. Wir wissen den Namen von dieser Person nicht, die da eingeschaltet wurde. Und manchmal ist es tatsächlich notwendig, dass eine neutrale dritte Person hinzugezogen wird, und einfach versucht zu vermitteln, dass die beiden mal wieder das gemeinsame Ziel ins Auge fassen. Und dann steht noch etwas sehr Schönes hier. Ihre Namen sind im Buch des Lebens. Und da musste ich so daran denken, im Buch des Lebens stehen nur Namen von erlösten Sündern. Und vielleicht hilft uns dieser Gedanke auch weiter, wenn wir uns mit jemandem nicht so ganz gut verstehen. Wir sind alles erlöste Sünder. Ich habe schon manchmal so darüber nachgedacht, vielleicht werden wir eines Tages so eine gewisse Ironie beim Hochzeitsmahl des Lammes erleben. Da sitzen wir ja alle, ich rede jetzt mal sehr menschlich, sitzen wir alle an schön gedeckten Tischen und dann hat Gott die Platzkärtchen dahingesetzt. Und dann wirst du vielleicht neben eine Person gesetzt, neben du dich hier in der Zionshalle nie gesetzt hättest. Könnte das sein? Wir sind alles erlöste Sünder. Syntyche und Evodia stehen nebeneinander im Buch des Lebens. Und dieser Gedanke soll auch helfen, dass wir wieder miteinander klarkommen und die Freude wieder da ist. Denn Freude wird getrübt, wenn die Gemeinschaft nicht stimmt, wenn Sand im Getriebe ist und es nicht rund läuft. Vielleicht denken wir manchmal, in so einer großen Gemeinde ist doch egal, wenn sich da zwei nicht verstehen. Nein, wir sind eine geistliche Gemeinschaft und da spielt das schon eine ganz wichtige Rolle. Und deshalb sollten wir das immer im Blick haben. Nun, im zweiten Kapitel finden wir noch einen sehr schönen Gedanken. Da spricht Paulus nämlich von dem eigentlichen tiefen Grund der Freude. Und das ist für mich der Kerngedanke des Philipperbriefes überhaupt. Freude durch Hingabe. Das ganze zweite Kapitel beschreibt uns ja 4 Personen totaler Hingabe. Das größte Vorbild aller Hingabe ist natürlich Christus. Und dann kommt Paulus ab Vers 12 auf sich selbst zu sprechen. Und dann kommt dieser Vers, den ich hier mitgebracht habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen ebenso, aber auch freut auch ihr euch und freut euch mit mir. In der Hingabe sind wir am Ende immer die Beschenkten. Und das macht Paulus hier auch deutlich an seinem eigenen Leben. Welche Freude er in der Hingabe hat, und er gebraucht ja hier ein Bild, jetzt müsste man das dritte Buch Mose studieren, was das mit dem Trankopfer auf sich hat. Das Trankopfer wurde ja über das Ganzopfer gesprengt. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Tier verbrannt habt als Opfer für Gott. Also ich noch nicht, und ich stelle mir das auch sehr unangenehm vom Geruch vor. Und weil das ja damals auch so war, es waren ja Tiere wie heute, wurde ein Trankopfer, eine Mischung aus Ölen, Kräutern über das Ganzopfer, über das Brandopfer gesprengt und dann wurde es ein duftender Wohlgeruch. Und es gibt 3 Bibelstellen, wo Paulus von dieser Hingabe spricht, einmal hier im Philipperbrief, dann Römer 15 und in 2. Timotheus 4, wo er sich als Trankopfer sieht, das über das Opfer der Nationen gesprengt wird. Und Paulus sah seine totale Hingabe, sein Märtyrium, wie ein duftender Wohlgeruch für Gott. In einer solchen Hingabe lebte er und das löste bei ihm eine tiefe innere Freude aus und auch Freude bei anderen. Und wenn wir dann das 2. Kapitel lesen, dann stellen wir fest, nachdem er sein Vorbild der Hingabe beschrieben hat, zeigt er den Philippern auch einen jungen Mann. Denn die Philipper haben vielleicht gedacht, ja Christus, klar, ist das größte Vorbild aller Hingabe, dann Paulus, ein auserwähltes Werkzeug für Gott. Aber dann zeigt er ihn Timotheus ab Vers 19 und sagt, ich habe keinen ihm Gleichgesinnten. In der Hingabe, im gemeinsamen Dienst, ein solches Zeugnis zu hören, löst Freude aus. Dass hier ein junger Mann ist, der nicht um sich selbst, sondern um das Wohl der anderen besorgt ist. Nun hätten die Philipper sagen können, ja Timotheus war auch ein ganz besonderer. war ja zweifellos der engste Mitarbeiter des Paulus, denn immerhin wird er in 6 Briefen des Paulus als Mitabsender erwähnt, das finden wir bei keinem anderen. Aber dann greift Paulus noch ein 4. Beispiel heraus, Christus, Paulus, Timotheus und dann kommt noch Epaphroditus ab Vers 25 bis Vers 30 und den kannten sie ja sehr gut. Und der hatte sein Leben aufs Spiel gesetzt in der Hingabe, indem er die Gabe der Philipper nach Rom brachte. Und Paulus sagt, nehmt solche Leute auf mit Freuden. Also hier haben wir eigentlich den tiefsten Grund der Freude, die Hingabe an Gott. Und ein Leben in Hingabe ist für den, der sich hingibt, immer der größte Gewinn. Nimm diesen Gedanken mit. Echte Freude entsteht, wenn wir uns im Dienst für unseren Herrn hingeben. Am Ende sind wir immer die Beschenkten. Mir ist das schon so gegangen, als ich mit 16 Jahren anfing, Jungschararbeit zu machen, in einem sozialen Brennpunkt in Wuppertal unter türkischen und polnischen Aussiedlerkindern. Ich musste mich sehr intensiv vorbereiten. Und solche Banausen mit dem Evangelium zu konfrontieren, so 30 Kinder in einer Doppelgarage einfach freitagnachmittags einzufangen und zu begeistern fürs Evangelium, da musste man sich viel Mühe geben. Aber ich hatte am Ende immer den größten Gewinn. Wenn ich mir Gedanken gemacht habe, wie kann ich diese Geschichte, diese biblische Botschaft solch jungen Menschen nahebringen. Also wir haben selbst den größten Gewinn. In Philipper 4 habe ich den Eindruck, fasst Paulus nochmal vieles von dem zusammen, was er den Philippern zum Thema Freude deutlich machen will. Und einer der bekanntesten Bibelverse ist ja dieser, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Ich habe länger darüber nachgedacht, was denn hier der tiefe Grund der Freude ist und bin dabei hängen geblieben bei dem Wörtchen im Herrn. Und im Herrn sein bedeutet natürlich Geborgenheit. Und Geborgenheit ist eine der tiefsten Sehnsüchte eines jeden Menschen. Ein Kind wünscht sich Geborgenheit, ein Zuhause bei den Eltern. Ältere Menschen wünschen sich Geborgenheit. Diese Sehnsucht bleibt. Jetzt nimm das mal ganz plastisch, was hier geschrieben steht. Im Herrn. Wir sind im Herrn Jesus als Gläubige. Der Herr Jesus umgibt uns total. Und ihr kennt vielleicht diese Skulptur von Dorothea Steigerwald, wo sie so ein Kind in der Hand darstellt. Ein wunderschönes Bild für Geborgenheit. Im Herrn. Und ich möchte das mal anwenden. Und jetzt merkst du, wie wichtig diese Beziehung ist. Der Herr Jesus ist hinter mir, er ist vor mir, er ist neben mir, über mir, unter mir. Er umgibt mich total, er ist hinter mir. Jesus Christus hat meine Vergangenheit geregelt. Meine Schuldfrage ist gelöst. Die Frage, die letztlich jeden Menschen umtreibt, wohin mit meiner Schuld? Und die Tatsache, dass jeder Mensch irgendwo anfängt, über Religion nachzudenken, wenn es um die Sinn- und Schuldfrage geht, macht ja deutlich, dass das irgendwie jeden umtreibt. Und es ist die ungelöste Frage, wohin mit meiner Schuld, für viele großen Ideen, die es in dieser Welt gab. Meine Schuldfrage ist gelöst. Der Herr Jesus ist vor mir. Er hat meine Zukunft in der Hand. Und wir haben das gerade noch im Gebet zum Ausdruck gebracht. Komm bald. Jesus kommt wieder. Er ist neben mir, er begleitet mich im Alltag, er ist über mir, er segnet mich, er ist unter mir, er trägt mich. Und das erinnert mich immer an meinen Bekehrungstag, 2. Januar 1969. Da wurde mein Großvater beerdigt in Wuppertal und er hatte auf der Todesanzeige diesen Vers stehen, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Er ist das Fundament, er trägt durch. Geborgen in ihm. Hinter mir, vor mir, neben mir, über mir, unter mir, der Herr Jesus umgibt mich. Und dieses Bewusstsein schenkt, unabhängig von äußeren Lebensumständen, eine große innere Freude. Und vielleicht machen wir uns das im Alltag mehr und mehr bewusst, was wir alles in Christus haben. Mir ist das aufgefallen, als ich den Philipperbrief nochmal durchlas. Kapitel 1, 21, Christus mein Leben. Kapitel 2, Christus mein Vorbild. Kapitel 3, eines aber tue, ich jage auf das Ziel zu, Christus mein Ziel. Und Kapitel 4, Vers 13, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, Christus meine Kraftquelle. Alles haben wir im Herrn Jesus. Und das wollen wir nicht vergessen als Gläubige, dass wir alles in ihm haben. Und diese Beziehung ist die alles entscheidende Beziehung überhaupt. Und deshalb, wir freuen uns, weil wir geborgen sind in Christus. Verstanden? Freu dich, dass du im Herrn Jesus geborgen bist. Im Grunde kann uns nichts passieren bei allen Veränderungen in dieser Welt. Wir dürfen uns freuen, über herrliche Heilstatsachen, die wir in Christus haben. Christus ist mein ganzer Halt, haben wir vorhin gesungen. Alles in ihm. Wir lesen mal in Philipper 4 weiter. Da kommt mir ein weiterer praktischer Gedanke. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Ich weiß nicht, ob hier in eurer schweizerischen, in eurem Schweizer Dialekt das Wort Milde überhaupt noch auf der Festplatte ist. Ich glaube nicht mehr, oder? Also wir haben das auch nicht mehr so im Sprachgebrauch. Und ich habe da mal ins Lexikon reingeschaut, ins griechische Wörterbuch. Da findet man so Umschreibungen Güte, herzliches Erbarmen. Und dann habe ich ein bisschen weiter gelesen, dann kam ich an eine Stelle und habe gedacht, genau das ist es, was uns die Freude raubt. Echte Freude entsteht, wenn wir nicht auf unser Recht pochen. Ist das nicht so, dass wir manchmal sehr rechthaberisch sind? Recht haben wollen? Manchmal hat man ja den Eindruck, jeder Bürger hat so seinen eigenen Anwalt. Und ich lebe ja nun seit 33 Jahren auf einem 900-Seelendorf. Und da gibt es ja so manche Rechtsstreitigkeiten, die ganz offensichtlich, vor allen Dingen beim Erben aufgetreten sind. Dann hat der ein Grundstück gekriegt und der, und dann gibt's da Reibereien und der meint, er hätte nicht Recht bekommen. Also da bin ich so froh, dass ich keinen Besitz, doch ich habe eine Holzhütte in Steinbach, eine Grillhütte. Sonst habe ich keinen Besitz in Steinbach und das ist auch vielleicht gut so, dann ist man da ganz unbefangen und befreit. Aber es ist manchmal so problematisch, wenn die Leute immer auf ihr Recht bedacht sind. Ich glaube, wir müssen lernen vom Herrn Jesus. Seht ihr mal, der Herr Jesus hat auf seine persönlichen Rechte verzichtet. Im Grunde hat der Herr Jesus sich nur sehr deutlich zu Wort gemeldet, wenn es um die Ehre des Vaters ging, wenn es um die Wahrheit des Wortes ging und wenn es um den Schutz der Schwachen ging. Aber wenn es um ihn ging, lies die Bergpredigt. Man haut ihn auf die eine Wange und er sagt, halt die andere auch noch hin. Und er hat das gelebt. Als die Menschen unterm Kreuz standen, steig runter vom Kreuz und zeig, dass du Gottes Sohn bist. Oder in Matthäus 4, wo er vom Teufel versucht wird, er hat auf seine Vorrechte verzichtet. Die Menschen haben ihn aus der Stadt rausgejagt. Er hätte mit einem Gedanken das ganze Pack vernichten können. Er hat auf seine Macht verzichtet. Und das ist ein befreites Leben. Wisst ihr, wir leben zwar in einem Rechtsstaat, aber es gibt in dieser Welt keine absolute Gerechtigkeit. Die gibt's nicht. Und wenn Paulus hier schreibt, der Herr ist nahe, dann ist mir schon bewusst, dass die Ausleger das unterschiedlich deuten. Ich deute es hier zeitlich. Der Herr kommt. Und der Herr ist Richter. Und die Tatsache, dass Jesus Christus Gott ist, garantiert eine gerechte Endabrechnung. Und das sollte alle die wachrütteln, die Dreck am Stecken haben. Und alle Schuld, die nicht unter das Kreuz von Golgatha gebracht wurde, wird ans Licht kommen. Und das darf alle die trösten, die ständig dumm dastehen, immer übers Ohr gehauen werden, nie zu ihrem Recht kommen. Denkt daran, Christus wird für Gerechtigkeit sorgen. Und das Schöne ist ja, nach Johannes 5 hat der Vater dem Sohn alle Vollmachten übertragen. Und das Schöne ist, dass der Herr Jesus selber auf dieser Erde gelebt hat und größtes Unrecht erlebt hat und weiß, wovon er spricht. Auf persönliche Vorteile verzichten. Ich möchte mal ein Beispiel aus dem Berufsleben bringen. Das ist zwar jetzt sehr gefährlich, wenn das so viele hören, aber ich sag's trotzdem. Unser Computer spuckt jeden Monat so ein Päckchen Mahnungen aus. Das sind Rechnungen, die nicht bezahlt worden sind. Und die kriegen dann verschiedene Leute. Und wir haben schon oft Leute gesagt, ja, ihr habt doch nur Christen in der Kundschaft, die zahlen doch wohl alle. Hallo. So, und dann kommt meine Buchhalterin und sagt nach der dritten Mahnung, der zahlt immer noch nicht, was soll ich machen? Ja, jetzt hätte ich natürlich die Möglichkeit als Geschäftsführer zu sagen, wir geben das dem Anwalt. Und klagen den Betrag ein. Aber wir haben uns vor einigen Jahren entschieden und haben gesagt, das machen wir nicht. Stell dir mal vor, ich klage dann noch bei jemandem ein, bei dem ich jetzt, Zimmermann, hier sitzt jemand, bei dem ich das vor Jahren eingeklagt habe. Ich kenne meine Bibel auch, dass ich nicht vor ein weltliches Gericht mit einem Bruder ziehen soll. Und deshalb habe ich meiner Buchhalterin gesagt, wenn jemand nach der dritten Mahnung nicht bezahlt, wird der Betrag ausgetragen. Die Möglichkeit gibt's ja. Und ich bin erstaunt, wie oft der Herr uns schon beschenkt hat. Da hatten wir einen Betrag ausgetragen, haben darauf verzichtet, das einzuklagen und der Herr hat uns durch irgendwelche neuen anderen Aufträge überaus reich beschenkt. Jetzt weiß ich natürlich um die Gefahr. Ihr bestellt morgen. Aber meine lieben Freunde, auch das wird im Buch des Lebens weniger, aber auch das wird registriert. Weißt du, so kann man ganz entspannt leben. Jetzt habe ich das Beispiel mal in einer Gemeinde erzählt, da kommt hinter jemand zu mir und sagt, du hast gut reden, ihr handelt mit Büchern, ich handle mit Autos, das ist eine andere Kiste, oder? Und an dieser Stelle merken wir, ihr dürft aus diesem Beispiel jetzt kein Gesetz machen, aber das ist eine persönliche Erfahrung, wie man mit einer solchen Bibelstelle auch im Berufsleben umgehen kann, nicht muss. Und da musst du selbst einen Weg finden. Und am Ende bist du auch da, immer der Beschenkte, wenn du gütig, milde, großzügig bist. Okay, verstanden? Gut. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Jetzt kommt vielleicht eine der schwierigsten Bibelstellen und wir wissen, dass es unglaublich viele Sorgen gibt. Und ich muss an dieser Bibelstelle immer denken, an den 5. Juli 2012, als mein Schwager am Nebelhorn bei Oberstdorf tödlich verunglückte. Und ich war der einzige Augenzeuge und sehe Bernhard in die Tiefe stürzen. Er war sofort tot. Was machst du mit solch einer Situation? Wisst ihr, die Bibel macht uns ja nicht deutlich oder will uns nicht deutlich machen, es gibt keine Sorgen. Gott weiß sehr wohl, dass wir ganz viele Sorgen haben. Aber er möchte eins verhindern, dass sich die Sorgen wie zwei würgende Hände um unseren Hals schlingen und uns die Luft abdrücken. Und deshalb wird das Gebet ja oft das tiefe Durchatmen der Seele genannt. Schrei deine Sorgen raus. Und so haben wir unten am Geißalpsee gestanden und haben das rausgeschrien. Mit Gebet und Flehen. Und als ich dann damals nach Steinbach zurückkam, und es war ja in den Medien, das wurde übers Radio bekannt gegeben, dass ein Hesse da tödlich verunglückt war, mein Schwager lebt hier in Frankfurt, da sagte mir jemand, wie konntet ihr denn in dieser Situation überhaupt noch beten? Dann habe ich dieser Person gesagt, weißt du, beten lernen tut man, wenn man die Psalmen liest. In den Psalmen schreien Leute ihre Not raus. Und da haben wir die Illustration, ich sag mal das Bilderbuch Gottes, für diesen Vers sind die Psalmen mit Gebet und Flehen. Also Gebet und Flehen, alle Anliegen Gott sagen. Und dann bewahre dir aber eine dankbare Grundhaltung und das bewundere ich immer an Hiob. Weißt du, Hiob hatte ja in kurzer Zeit alles verloren. Und dann kommt seine Frau in den Hof und sagt, was willst du mit diesem Gott? Und dann sagt Hiob, das Gute soll dich annehmen und das Böse nicht. Er bewahrte sich eine solide Grundlage, eine dankbare Grundhaltung Gott gegenüber, obwohl er am Ende Kapitel 38 sagen muss, ich habe viel, viel, viel zu gering von dir gedacht. Er lernt wieder in seinen tiefsten Tiefen zu staunen über die Weisheit und die Größe Gottes. Aber in jeder Not gibt es auch noch etwas, für das du Danke sagen kannst. Und das bewahrt dir auch in negativen Umständen die Lebensfreude. Und dann wirst du einen Frieden erleben, der allen Verstand übersteigt. Das kann der normale Mensch nicht verstehen. Und an dieser Stelle merkst du auch nochmal, Freude hat immer mit dem Denken zu tun. Worauf sind unsere Gedanken ausgerichtet? Dass wir auch in schwierigen Umständen uns Gründe zeigen lassen, für die wir Danke sagen können. Ich vergesse das nie. Meine Frau hatte einen Totalschaden, also der Wagen meiner Frau hatte einen Totalschaden, so war das. Und ich kriegte auf einmal einen Anruf wir waren zu einer Beiratssitzung in Düsseldorf und meine älteste Tochter rief an, Papa, du musst ganz schnell nach Dillenburg fahren, Mama liegt im Krankenhaus und unsere kleine Dana, die war da noch, glaube ich, 1 oder 2 Jahre alt, saß angeschnallt hinten auf dem Sitz. Wäre sie nicht angeschnallt gewesen, wäre sie tot gewesen. Deshalb schnallt eure Kinder an. Schnallt eure Kinder an. Und ich kam ins Krankenhaus und da saß die Kleine knietschvergnügt und meine Frau hatte eine Wunde am Knie. Gut, Auto war kaputt, aber das ist ja nur materieller Schaden. Und da hast du auch in so einer Situation Grund zum Danken, oder? Und das Interessante ist, lass dir in jeder Lebenssituation etwas zeigen, wofür du Gott Danke sagen kannst. Und die gibt es. Für die, die wir hier sind, auf jeden Fall. Denn die Tatsache, dass wir die Kraft hatten, heute hier zu sein, zu diesem Gottesdienst, ist schon ein Grund, Danke zu sagen, oder? Und von daher, wenn wir in dieser Haltung drangehen, erleben wir einen inneren Frieden und das übersteigt den menschlichen Verstand und unsere Gedanken werden bewahrt in Christus Jesus, denn Freude hat mit dem Denken zu tun. Und das wird jetzt im nächsten noch viel, viel deutlicher. Wir lesen mal Vers 8. Übrigens, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich habe das einfach mal so genannt. Echte Freude entsteht, wenn wir in die richtige Richtung denken. Gibt es hier in Dübendorf eine Tageszeitung? Wie nennt die sich? Was für ein Ding? Oberländer Zeitung, ja, sage ich jetzt mal. Oberländer Zeitung. Wir sind ja hier, schätze ich mal, so 500 Leute, 600 Leute. Das wäre doch mal eine interessante Nachricht für die Oberländer Tageszeitung morgen, oder? Interessiert aber keinen, kein Journalist ist hier, oder? Schreibt hier einer für die Zeitung was? Keiner! Aber jetzt stell dir mal folgende Situation vor. Wir würden uns auf einmal prügeln. Diese schönen, bunten Glasbausteine gingen kaputt. Diese Stuhlreihen würden zerlegt. Wir würden uns gegenseitig die Köpfe einhauen. Dann stünde morgen im Oberländer Tagesanzeiger: Deutscher provoziert in Düdendorf. Oder Dillenburger nimmt den Mitternachtsruf auseinander. Oder Schlägerei in Zionshalle. Christen prügeln sich zu Tode. Das wären alles Überschriften, die wären total mediengerecht. Und je verrückter und je böser die Nachricht, desto besser für die Medien. Merkt ihr etwas? Diese Veranstaltung hat doch einen besonderen Wert, aber interessiert keinen da draußen. Aber wenn es jetzt hier drüber und drunter ginge, stünde das morgen in der Zeitung. Und wenn du heute Abend, wir gucken gerne Heute-Journal oder Tagesschau, und da hörst du dann, Krieg mit dem Iran steht kurz bevor, Flüchtlinge haben irgendjemand in Berlin erstochen, die Demokratie ist am Ende. Denn in Europa wird ja nicht mehr der vorne an die Spitze gesetzt, der normal gewählt wird, sondern einfach wird jemand berufen und bestimmt. Also sind alles Dinge, die können uns ganz schön runterziehen. Und je negativer die Nachrichten, da ein Kindesmissbrauch, da hat die katholische Kirche wieder einen missbraucht. Das ist alles in den Medien. Und man hat ja längst festgestellt, und ich hoffe, dass das hier bei euch im Altenheim nicht so ist, dass die Leute, die nur noch die Wirklichkeit übers Fernsehen konsumieren, und das ist eine gefilterte Wirklichkeit, dass sie in der Gefahr stehen, depressiv zu werden. Weil sie ja nur noch Negatives hören. Neulich sagte, ich weiß nicht, ob ihr diese Nachrichtensprecherin kennt, Marietta Slomka, Heute-Journal. Die sagte neulich mal in einer Sendung, sie hätte jetzt eine gute Nachricht. Da wäre ich ja am liebsten durch den Bildschirm gesprungen, hätte das Mädchen mal gedrückt. Ist natürlich nicht mein Frauentyp, aber immerhin. Sie hatte eine gute Nachricht, das musste die extra betonen, Freunde, dass sie eine gute Nachricht hat. Und da ist mir das nochmal so bewusst geworden. Was schreibt Paulus? Das sind alles gute Dinge. Was rein, was sauber, was ehrbar, was liebenswert ist, darüber denkt nach. Damit beschäftigt euch. Freude hat immer mit dem Denken zu tun. In welche Richtung wir denken. Und das ist gutes, biblisches, positives Denken. Dass wir uns die schönen Dinge zeigen lassen. Und wenn wir diese Attribute uns genauer anschauen, die treffen ja alle auf unseren Herrn Jesus zu. Also wir haben so viel Freudenräuber, und diese Freudenräuber, denen wollen wir aus dem Weg gehen und wollen uns das Schöne und Positive zeigen lassen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns immer wieder Gründe zur Dankbarkeit zeigen lassen. Dass wir heute Morgen essen durften, dass wir aufstehen durften, dass wir unter dem Schutz der Obrigkeit hier sitzen dürfen. Alles Grund zur Dankbarkeit, positive Dinge. Nun, der Paulus kommt langsam zum Ende, wir auch. Aber ich will euch noch zwei Punkte deutlich machen ab Vers 10. Und das finde ich so genial, wie Paulus das hier schreibt. Er sagt ja, ich habe mich im Herrn sehr gefreut, wieder die Freude, dass ihr endlich wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken, worauf ihr ja eigentlich auch bedacht wart. Also es ist kein Vorwurf, sondern Paulus betont, ihr hattet jetzt Gelegenheit, mich zu beschenken. Und sie hatten ja eine Gabe nach Rom gebracht. Und ich habe diesen Punkt einfach mal genannt, echte Freude entsteht, wenn wir anderen Freude machen. Wisst ihr, meine Frau, die hat ja aus dieser Situation, dass wir sehr viel getrennt sind, es hat Jahre gegeben, da war sie 200 Abende alleine, weil ich irgendwo zu Predigten unterwegs war. Und ich bin ja nicht nur, ich predige ja nicht, ich bin ja Geschäftsführer und habe meinen ganz normalen Arbeitstag und fahre dann abends irgendwo predigen. Und was macht meine Frau in der Zeit? Trübsalblasen? Nein, nein. Sie backt einen Kuchen und geht zu Nachbarn und macht denen eine Freude. Und wenn wir dann schon mal telefonieren, dann erzählt sie mir, wie sie anderen eine Freude gemacht hat und selbst die Beschenkte ist. Geh auf andere zu. Mach anderen eine Freude. Das macht das Leben reich. Manchmal kommen Leute auf mich zu, auch nach so einer Versammlung, und sagen, mich besucht keiner. Ich bin so allein. Dann sage ich immer, hallo, wann bist du denn das letzte Mal bei einem anderen gewesen? Solange du kriechen kannst. Geh auf andere zu und wenn du dich nicht mehr bewegen kannst, dann nimm das Telefon oder das Handy und rufe anderen an. Wenn du anderen eine Freude machst, hast du selbst die größte Freude. Das ist ein biblisches Prinzip. Und wisst ihr, das finde ich hier eben auch so genial. Er sagt in Vers 17, nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Ich habe so den Eindruck, darf ich das mal so illustrieren, jedes Kind Gottes hat im Himmel ein Konto. Und auf diesem Konto schreibt Gott alles gut, was du aus Liebe zu ihm tust. Gute Werke der Dankbarkeit, damit wir uns richtig verstehen. Kein Mensch wird durch gute Werke gerettet. Allein der Glaube rettet. Aber der rettende Glaube bleibt nie allein, sondern tut Werke der Dankbarkeit. Und deshalb werden ja die Kreter in Titus 2 und 3 auch ermahnt, gute Werke für Gott zu tun. Und diese guten Werke der Dankbarkeit werden auf dem Himmelskonto gutgeschrieben. Und dieses Guthaben verschwindet nicht irgendwann in der Eurofalle. Da habt ihr Schweizer ja nichts mit am Hut, aber wir schon. Also verschwindet nicht irgendwann in der Eurofalle, sondern das wird garantiert ausbezahlt. Dafür steht Gott gerade. Und ich möchte viel ausbezahlt bekommen. Weißt du warum? Weil dann so deutlich wird, wie nirgends sonst, dass all das, was wir hier aus Liebe und Dankbarkeit unserem Herrn gegenüber tun konnten, lauter Gnade war. Und dann werden wir unsere Geschenke nehmen und zu den Füßen unseres Heilands legen. Und auf diesen Augenblick freue ich mich. Deshalb jedes gute Werk, was du aus Liebe im Vertrauen auf deinen Herrn tust, wird gut geschrieben. Und ich finde, hier merken wir, dass wenn du anderen eine Freude machst, jede Spende aus Liebe zum Herrn Jesus gegeben, wird gut geschrieben. Das hat eine tiefe geistliche Dimension. Die Philipper haben durch Epaphroditus eine Gabe nach Rom bringen lassen und Paulus sagt, ich freue mich, das mehrt sich auf eurem Himmelskonto. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Also, nicht zu Hause einigeln und warten, bis die anderen kommen. Deine Erwartungen werden nie ganz gestillt werden, das garantiere ich dir. Sondern geh du auf andere zu. Das macht das Leben reich. Ich habe immer den größten Gewinn davon, wenn ich durch unser Dorf gehe und irgendwelche Leute besuche. Und ich besuche in der Regel immer Leute, die noch nicht zu irgendeiner Gemeinde gehören. Und versuche, mit ihnen einfach Kontakt zu halten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das ist für mich der größte Gewinn und eine große Freude. Und deshalb geh du auf andere zu. Beschenke du andere. Dann wirst du große Freude erleben. Das macht das Leben wirklich reich. Und von diesem Reichtum spricht Paulus ganz zum Schluss. Und vielleicht geht es uns manchmal wie dem armen Farmer in Texas, der über Jahre sich abgemüht hat, seine Familie zu ernähren. Und auf einmal stellt er fest, meine Scheune steht auf einer Ölquelle und er wurde ein Rockefeller. Ich glaube, wir wissen manchmal gar nicht, wie reich wir sind, wie reich wir in Christus sind. Unsere Schuld ist vergeben. Unsere Zukunft ist gesichert. Wir haben einen täglichen Begleiter. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir haben ein herrliches Ziel. Wir sterben dem Leben entgegen. Preist den Herrn. Unendlich reich. Und hier sehen wir, Christus, meine Kraftquelle, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ein Gott, der seinen Sohn gegeben hat, versagt dir nichts mehr. Denk daran, wir sind reich beschenkt. Echte Freude entsteht, wenn wir uns des Reichtums Gottes bewusst sind. Wenn wir uns diese einzelnen Punkte nochmal anschauen, dann denkst du vielleicht, ja, ich bin halt nicht immer gut drauf und ich bin auch irgendwie ein anderer Typ als du. Dann muss ich dir auch sagen, ich bin auch nicht immer gut drauf. Ich bin manchmal ganz schön enttäuscht von mir, von anderen, überfordert. Ich muss eine Entscheidung als Geschäftsführer treffen und weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich komme manchmal an meine totalen Grenzen. Und wisst ihr, wenn man über solch einen Text wie den Philipperbrief predigt, dann denkt man ja vielleicht vordergründig, ja, eigentlich jetzt legen wir alle Mann den Schalter um und jetzt sind wir nur noch gut drauf. Da hat mir Moody mal sehr geholfen. Der große Evangelist wurde in Chicago gefragt, Herr Moody, hätten Sie die Kraft, auf einem Scheiterhaufen verbrannt zu werden? Nun, wenn Moody so ein ganz extremer Charismatiker gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich gesagt, es war immer schon mein Traum, als Fackel des Herrn zu enden. Aber Moody hat gesagt, nein, die habe ich nicht. Aber ich habe heute Kraft und Gnade nötig, um in dieser Halle zu predigen. Und diese Kraft wird der Herr mir heute geben. Und das hat mich gelehrt, Step by Step. Nimm dir einzelne Punkte vor, setze in die Praxis um. Und denke immer daran, Freude hat etwas zu tun mit der Ausrichtung, mit dem Ziel, mit dem einen Wunsch, aus der intakten Beziehung mit Christus heraus mein Christsein zu leben. Und diese Beziehung ist immer offen, ist immer da. Und dann kannst du Stück für Stück das eine und andere umsetzen. Step by step. lehrte mich Moody. Und deshalb möchte ich dir das einfach so mitgeben. Und wenn Gott uns sagt, freu dich, dann steht dieser Imperativ nicht im luftleeren Raum, sondern zeigt uns dieser Text, welch wunderbaren Zusammenhänge da sind und wie praxisnah Gottes Wort ist. Und wie Gott uns einfach helfen möchte, in diesem Sinne auch ein Zeugnis für ihn zu sein. Denn ich glaube, es gibt keine stärkere zeugnishafte Wirkung als die, dass du dich auch in negativen Umständen freust. Und deine Mitmenschen sehen das. Und dann merken die auf einmal, du hast eine Quelle der Freude, die hat der andere nicht. Und dann bekommt er auf einmal Sehnsucht, auch diese Quelle der Freude, Christus näher kennenzulernen. Und das ist doch unser größtes Ziel. Amen. Lieber Herr Jesus, du hast einmal deinen Jüngern gesagt, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Und große Freude ist im Himmel, wenn Sünder Buße tun. Und lieber Herr Jesus, dafür wollen wir dir herzlich danken, dass wir zu dir kommen durften. Du bist unsere Freude. Und Herr, nun forderst du uns auf als Christen, freut euch. Und wir danken dir für die Zusammenhänge, die du uns deutlich machst, für die vielen praktischen Tipps, die du uns gibst. Und Herr, wenn es nun in die neue Woche geht, dann möchten wir Freudenboten zu deiner Ehre sein und aus deiner Kraft und Gnade leben. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Hartmut Jäger sprach zu Ihnen zum Thema Lebensfreude. Freude erleben, unabhängig von äußeren Umständen. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.